Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Merci vielmals. Merci vielmals für die Einführung. Wir teilen uns das ein bisschen auf. Ich fange ein bisschen an mit ein bisschen mehr Detail und der Markus macht dann das grosse Bild darüber rein. Ich habe letzten Sommer eigentlich nichts anderes gemacht als Verträge gelesen. Und das ist sehr mühsam, weil die Sprache nur schon, wenn Sie mal ein bisschen reinschauen, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, Sie müssen nicht alles lesen, es langt, wenn Sie den Nebelspalter lesen. Aber vielleicht schauen Sie mal rein, die Sprache ist so gemacht, dass ein normaler Mensch es nicht verstehen kann. Also ich habe mich zuerst daran gewöhnen, wie schreiben die, was genau meinen die, und dann haben Sie immer die Blöde angewohnt, dass sie irgendwie 30 oder manchmal 35 Punkte am Anfang wie so eine Verkündigung, so Absichtserklärungen sind, wo gar nicht, steht gar nicht drin, was jetzt gilt oder was verboten ist oder was man will, sondern einfach in Anbetracht der geopolitischen Entwicklung wollen wir gemeinsam mit der Schweiz, irgendwie so pathetische Wörter, wo man nicht recht weiss, was das soll, bis man dann wirklich zum eigentlichen Speck kommt, wo drin ist. Wenn Sie dann irgendwann, so in anderthalb Jahren, darüber abstimmen müssen, ob Sie das gut finden oder nicht, dann wird es, glaube ich, um eine Frage gehen. Ist der wirtschaftliche Nutzen gross, grösser oder kleiner als der politische Preis? Und ich will ein bisschen mit Ihnen durchgehen, was ich mit dem Lesen herausgefunden habe, zuerst über den wirtschaftlichen Nutzen und dann über den politischen Preis. Ich nehme es vorweg, ich glaube, der wirtschaftliche Nutzen ist relativ klein. Er ist nicht null, aber er ist relativ klein. Und der politische Preis, den wir zahlen als direkte Demokratie, der ist relativ hoch. Gut, und was ich dabei brauche, sind eigentlich immer Zahlen vom Bundesrat. Ich habe nichts selber gerechnet, weil da könnte irgendjemand mir vorwerfen, ja, du bist ja schon von Anfang an dagegen gewesen. Darum rechnest du jetzt so. Ich nehme nur Zahlen vom Bundesrat. Er hat eine wunderbare Studie herausgegeben. Er hat das machen von Ecoplan. Die haben errechnet, dass insgesamt der mögliche Schaden, der wirtschaftliche Schaden, bis in 20 Jahren, also 2025 bis 2045, dass der 4,9% Bruttoinlandprodukt ist. Das tönt wahnsinnig viel, weil 1% Bruttoinlandprodukt ist irgendwie im Moment 800 Milliarden. Kann man das mal 5, gibt, ja, es gibt ziemlich viel. Es gibt ziemlich viel Geld. Aber es ist auf 20 Jahre. Die Schweiz wächst im Durchschnitt 1% pro Jahr. Da würden wir also statt 20% würden wir 15% wachsen. Tönt immer noch weh, oder? Aber die Annahme, die diese Studie trifft, ist eben auch, dass Personenfreizügigkeit wegfällt, dass alle Abkommen einfach weg sind. Und dass natürlich, weil Personenfreizügigkeit wegfallen, nicht mehr 70.000, 80.000 pro Jahr kommen, sondern nur etwa 20.000. Das ist die Annahme in der Studie. Das heisst, wir haben auch 3,2% weniger Leute in der Schweiz. 2045. Und wenn man es pro Kopf rechnet, dann schmilzen die 4,9% auf 0,63% pro Kopf in 20 Jahren. Ich muss Ihnen sagen, niemand von Ihnen spürt das in 20 Jahren. 0,63 in 20 Jahren verteilt. Niemand von Ihnen wird irgendetwas weniger Geld auf dem Konto haben, wenn diese Annahme eintritt. Kommt noch dazu, dass die Annahme nicht realistisch ist. Die Verträge fallen nicht von einem Tag auf den anderen weg, wenn wir Nein sagen. Aber das ist eine andere Diskussion. Wir nehmen jetzt das mal so an. Dann heisst es in der Studie auch, und die Zahl haben Sie vielleicht können lesen bei Kollegen, anderen Medien, jeder von Ihnen werde 2500 Franken weniger auf dem Konto haben im Jahr 2045. Jetzt muss man wissen, es gibt ja zwei Varianten, wo ihr Konto sozusagen habt. Ist es das Einkommen, das jeden Monat kommt, oder ist es das Vermögen, das ihr auf der Bank habt oder das ihr in Form von Immobilien habt? Wenn man die Studie genau liest, und das haben die meisten Journalistenkollegen natürlich nicht gemacht, dann sind von diesen 2500 Franken 2000 Franken in Form von Vermögen, von weniger Vermögen, die ihr habt. Und das ist ein sogenannter Kapitalertrag, das heisst, Weil Zuwanderung, es ist relativ einfach, weil Zuwanderung kleiner ist, 20'000 statt 70 oder 80'000, nimmt das Vermögen weniger zu, nämlich insbesondere das Immobilienvermögen. Umgekehrt kann man aber sagen, in dem Fall, dass die Zuwanderung oder die Entwicklung bis 2045 gemäss der Studie vom Bundesrat eben nur denen nützen, die zum Beispiel ein Häuschen haben, die Kapital haben. Das heisst, die Behauptung von meinen Journalistenkollegen, sie haben alle 2'500 Franken weniger auf dem Bankkonto, ist absoluter Blödsinn. Euch ein Häuschen, die Wertzusteigerung von einer Immobilie, die ist vielleicht um 2'000 Franken in 20 Jahren weniger gross. Das heisst aber auch, und das ist bei der Abstimmung über 10 Millionen Schweiz, habe ich das immer auch wieder mit Leuten besprochen. Das heisst auch, wem nützt denn heute die Zuwanderung, die wir haben, von 70'000, 80'000 Franken? Sie nützt genau 3 Kreise. Sie nützt denen, die kommen. Sie nützt den Firmen, die ganz einfach zu Leuten kommen. Und sie nützt drittens Leute, die Immobilien haben, die eine Wertsteigerung haben. Sie nützt den normalen Menschen in diesem Land fast, nicht null, aber fast gar nichts. Alles gemäss der bundesrätlichen Zahlen. Jetzt kann man die ganze Rechnung noch von hinten machen. Warum ist denn das so, dass es der Wirtschaft nicht wahnsinnig viel nützt, diese Verträge? Das hat mit den Verträgen selber zu tun. Oder es wird immer gesagt, auch der Bundesrat Ignacio Cassis hat mir das in einem Interview gesagt, es ging um den Marktzugang. Oder? Das habt ihr sicher schon gehört. Es geht um den Binnenmarkt, der ist wahnsinnig gut, da müssen wir teilnehmen können. Den Zugang haben wir nicht, wenn wir Nein sagen. Ich habe dann den Herrn Bundesrat gefragt, ja, in welchem von diesen 5 bestehenden bilateralen Eisverträgen ist denn das drin? Der Herr Cassis hat müssen zugeben, in gar keinem. In gar keinem. Es ist nämlich im Freihandelsabkommen von 1972 drin. Und das ist völlig nicht betroffen. Bei der ersten Variante vom Rahmenabkommen 2021 ist es noch ein bisschen betroffen gewesen. Jetzt hat es nichts mehr damit zu tun. Das einzige wirtschaftliche Abkommen von diesen 5 ist das über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsprüfungen. Furchtbarer Titel, immer wieder typisch Sprache. Man will nicht, dass ihr begreift, um was es da geht. Da geht es einzig darum, wenn eine Schweizer Industriefirma ein Produkt hat und das will verkaufen in der EU, dann muss man es prüfen, ob es der Regelung von der EU entspricht. Und wir haben ein Abkommen mit der EU, dass wenn wir die Prüfung in der Schweiz machen, dass die dann auch in der EU gilt. Aber nur für 20 Branchen, die sind im Anhang aufgeführt, und auch nur in diesen 20 Branchen sind alles Industriebranchen. Da hat es ganz wichtige darunter, das gebe ich offen zu, wie die MEM-Branche, also Metall-, Elektroindustrie zum Beispiel. Da geht es auch zum Beispiel um die Produktionslinie von Pharma, ist ebenfalls betroffen, Arzneimittel selber aber nicht. Jetzt aber auch nicht so wichtige Industrien, ich will niemandem nachzutreten, wie zum Beispiel Teddybären. Ich weiß gar nicht, ob man in der Schweiz Teddybären herstellt, aber es ist so, wenn in der Schweiz ein Teddybär hergestellt ist und in der Schweiz der Teddybär als gesetzlich, als konform mit der gesetzlichen Vorschrift anerkannt wird, dann gilt die Konformität auch in der EU. Vielleicht werden wir mal einen grossen Exporteur von Teddybären. Ich will niemandem zu nachtreten. Aber das ist sicher nicht die grösste Branche. Und generell nicht. Industrie ist in der Schweiz noch verantwortlich für etwa ein Viertel vom Bruttoinlandprodukt. Wir sind längstens ein Land, das Dienstleistungen, das Geld verdient mit Dienstleistungen. Das kann man schlecht finden oder gut. Das ist die normale Entwicklung von einer Volkswirtschaft, dass sie als Landwirtschaftsland anfängt, dass sie Industrie fängt an, sich entwickeln und dann irgendwann in Dienstleistungen, im Dienstleistungssektor expandiert. Das heisst, die Abkommen betreffen ein Viertel von der Schweizer Wirtschaft und dort nur 20 Branchen. Gemäss den Befürwortern vom Rahmenabkommen ist das 3/4 von dem Viertel. Das sind wir etwa bei 20%. Und dann, ebenfalls gemäss den Befürwortern, sogar gemäss eurem gemäss eurem Nationalrat Simon Michel, betrifft das nur 1% Produktivität. 1% von diesen 20 Prozentpunkten. Da sind wir da bei 0,2%. Also 0,2% vom Bruttoinlandprodukt von der Schweiz sind von diesen Verträgen betroffen. Und das Interessante ist, der Bund hat über all die Jahre, jedes Jahr einen Bericht über den Nutzen der bilateralen Verträge herausgegeben und er hat lustigerweise bis 2016, welche Zahl braucht es für den Nutzen der bilateralen Verträge? Ihr könnt es erraten, 0,2%. Und kaum ist er mit der ersten Variante vom Rahmenabkommen gekommen, hat er plötzlich behauptet, es seien 2, 3, 4, 5%. Aber es ist gar kein grösserer Teil, kein grösserer Spickel von der Schweizer Wirtschaft betroffen. Das stimmt übrigens auch die überein mit den Zahlen, die zum Beispiel Economie Suisse produziert hat in einer eigenen Studie. Die haben gesagt 0 bis 4'000 Franken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzen 0 ist, ist genau gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzen 4'000 Franken ist. Haben sie aber erst zugegeben, als ich nachher gefragt habe. Man muss immer den Methodenteil von Studien lesen. Dann, was ihr sicher auch schon gehört habt, wir müssen unbedingt in diesen Forschungsprogrammen der Europäischen Union müssen wir unbedingt dabei sein. Ja, ich finde diese Forschungsprogramme nicht per se schlecht. Nur, die sind nie in diesen Verträgen erwähnt. Weil wir jetzt wieder verhandelt haben, dürfen wir im jetzigen Programm mitmachen. Aber das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat sowohl SRF wie mir bestätigt, ob wir beim nächsten Programm dabei sind, kann die EU entscheiden, wie sie will. Und das Interessante ist ja, dass in diesem Programm Länder dabei sind, wie zum Beispiel Israel oder ich habe noch im Kopf Aserbaidschan, wo alle keine Personenfreizügigkeit haben. Nur von uns sagt man, nur wenn der Zuwanderung aus der EU und aus den EFTA-Staaten akzeptieren, nur dann dürfen wir mitmachen. Das heisst, die Europäische Union braucht das Programm jetzt und in Zukunft, weil es keine Garantie gibt, als sozusagen Druckmittel, um uns gefügig zu machen. Das heisst, der wirtschaftliche Nutzen ist nicht wahnsinnig gross. Gibt es noch Kosten? Natürlich gibt es Kosten. Der Olivier hat es richtig gesagt, wir müssen Regulierung übernehmen von Brüssel. Jetzt ist der grosse Streitpunkt in Bern, wie viel Regulierung ist das? Befürworter sagen, der Simon Michel tut alle so einen Ordner aufheben, es seien nur 95 Rechtsakte. Und er hat die, das ist so wenig Papier, ich nehme an, er hat Schriftgröße 2 oder 3 genommen, oder? Weil es ist wirklich ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob er so gut sieht, ich brauche schon bei Schriftgröße 11 Brüllen, aber item. Aber das ist, er probiert euch wirklich einen Bär aufzubinden. Weil, das sind nur die Sachen, wo jetzt die Schweiz eine Änderung machen muss, in 95 Rechtsakten. Wenn man die Verträge liest, gibt es zwei interessante Sachen. Wir müssen auch alle zukünftigen Rechtsakte von der EU, wenn sie die Verträge betreffen, übernehmen. Und die Frage, ob die Verträge betroffen sind, für das muss man den Geltungsbereich von Verträgen anschauen. Ihr wisst alle, wenn ihr eine Wohnung mietet, im Mietvertrag steht, was das Mietobjekt genau ist, dann gehe ich in den Geltungsbereich, da muss man sich eben zuerst so die 35 Absichtserklärungen durchkämpfen und nachher kommt man auf den Geltungsbereich und die sind bei allen Verträgen, außer bei einem, aber das ist ein technisches Detail, bei allen Verträgen ist der sehr, sehr allgemein gehalten. So im Sinn von, wir wollen ja das Gute für den Binnenmarkt, sobald der Binnenmarkt betroffen ist, müsst ihr Recht übernehmen. Und weil ja das Recht interpretiert wird vom Gerichtshof der Europäischen Union, und der Gerichtshof in seinen Statuten drin hat, dass er für die immer engere Zusammenarbeit in der EU schafft, bin ich einfach ein bisschen skeptisch. Tendenziell ist die Übernahme von EU-Recht unendlich. Und wenn ich den Herrn Franzen frage, oder auch den Herrn Cassis habe ich gefragt, den Simon Michel habe ich gefragt, dann sagen die alle, ja, Dominik, du bist viel zu negativ. Das wird alles nicht so schlimm. Wir tun hier etwas an die Wand anmalen, was überhaupt nie wird passieren. Ich bin mir gewöhnt, Verträge muss man einhalten. Wir müssen in die Verträge schauen, was drin steht. Und wenn dort nicht genau beschrieben ist, wo die Grenzen ist von dem, was wir übernehmen müssen, sollten wir vorsichtig sein. Das heisst, wir haben hohe Regulierungskosten. Wie hoch die sind, da gibt es Schätzungen. Es gibt ein Beispiel, wo man es wirklich weiss. Und das ist lustigerweise die Branche von Simon Michel, die sogenannte Medtech-Branche. Weil dort haben wir ja, absurderweise, dort haben wir ja die Regulierung von der EU übernommen, aber nachher hat die EU gesagt, ihr bösen Schweizer, wir dürfen die Regulierung nicht als äquivalent anerkennen, darum sind ihr außerhalb von dieser sogenannten Konformitätsanerkennung, also von dieser Äquivalenz. Oder? Und diese Regulierung, die kostet die Medtech-Branche inklusive Simon Michel jedes Jahr gemäss Bundesrat, nicht gemäss Fäusi, gemäss Bundesrat 325 Millionen Franken. Das ist Geld, das der Schweizer Volkswirtschaft unproduktiv entgeht. Wo auch der Simon Michel offenbar bereit ist zu zahlen. Er zahlt lieber Regulierungskosten für schlechte EU-Regulierung als vielleicht einen gewissen Aufwand für eine eigenständige Regulierung in der Schweiz, die vielleicht weniger kostet. Und das ist ja, der Olivier hat es erwähnt, das ist unser Wettbewerbsvorteil, dass wir weniger Regulierung haben und die wir haben, die ist auch noch ein bisschen besser, weil sie praxisnäher daherkommt. Und dann gibt es eine zweite Sorte von Kosten. Wir haben nicht nur Regulierungskosten von der EU, wir haben auch noch Zugeständnisse im Inneren, die wir machen müssen. Bereits jetzt die flankierenden Massnahmen zu den Gewerkschaften, die Millionen kosten, die euch Millionen kosten. Und jetzt neu sollen wir nochmal 14 Zugeständnisse machen an die Gewerkschaften. Das ist sozusagen der Preis, damit die Gewerkschaften, die ursprünglich mal skeptisch waren gegen die Verträge, ins Lager der Befürworter gewechselt haben, damit es so heisst wie immer, alle gegen die SVP oder alle gegen den gesunden Menschenverstand. Die Zugeständnisse, wie viel die kostet, das weiss eigentlich niemand. Also, die wirtschaftliche Seite ist für mich klar, der Nutzen ist klein, die Kosten sind sogar grösser als der Nutzen, die Ausweitung der Regulierung ist tendenziell unendlich, darum schon da eine schwierige Sache. Aber dann kommt noch die politische Dimension. Oder? Es ist gerade heute eine Studie rausgekommen vom Zentrum für Demokratie in Aarau, wo super, also juristenmässig, also so furztrocken, aber ich habe es auf nebelspalter.ch zusammengefasst für normale Leute, furztrocken aufzeigt, was passiert. Natürlich, Befürworter haben recht, ihr dürft noch abstimmen, ihr dürft noch wählen, ihr dürft Initiativen starten, ihr dürft Referenden machen. Aber das nur noch unter der Glocke vom EU-Recht und von einem möglichen Konflikt mit EU-Recht, wo dann über ein Streitbeilegungsmechanismus entschieden wird, wo man euch erzählt, es gäbe ein Schiedsgericht, wo die Schweiz und die EU gleich beteiligt sind, wo aber hinten dran, es ist wie hinter einem Vorhang, der Gerichtshof der Europäischen Union wacht. Weil, was muss das Schiedsgericht machen? Und das steht im Vertrag drin. Man kann es lesen. Der Simon Michel, falls er es gelesen hat, ich bin eben nicht sicher. Wahrscheinlich ist seine Schriftgröße wirklich so klein, dass er es nicht lesen kann. Oder? Dort steht drin, das Schiedsgericht wendet die Rechtsprechung vom Gerichtshof der EU an. Also, es ist wie ein Kantonsgericht, wo, wenn sie einen Fall haben, gehen sie schauen, was hat das Bundesgericht einmal gemacht. Wir sind also, wir tun die ganze diese Schiedsgerichtsbarkeit unter der Glocke vom EU-Recht und vom Gerichtshof der Europäischen Union. Das bedeutet, wir können Referenden machen, aber wenn wir etwas machen, das dem EU-Recht widerspricht, dann haben wir sogenannte Ausgleichsmaßnahmen zu gewärtigen. Das tönt so nett. Ich sage lieber Sanktionen, weil es ist ein Buss. Und völkerrechtlich sind wir ja verpflichtet, das EU-Recht zu übernehmen. Das heisst, wir sind, auch wenn wir den Ausgleichsmaßnahmen zahlen oder sonst irgendwie zu gewärtigen haben, wir sind immer noch vertragsbrüchig. Das ist nicht lustig. Ich kann dann immer noch mehr daraus werden. Und ja, die Frage ist, was man mit dem genau will erreichen oder was die Auswirkungen nachher sind. Die Schweiz ist ein komisches Land. Wir sind nicht ein Nationalstaat wie andere, die eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Sprache, auch irgendwo durch eine lange gemeinsame Tradition. Wir sind eben ein Flickenteppich, wie es der Olivier gesagt hat. Wir leben von den Institutionen, von einer politischen Kultur, die das Abwägen, das gegenseitige Kontrollieren von Macht und das Verringern von Macht vor allem eine Rolle spielt. Wir leben von der direkten Demokratie, dass wir Fragen am Sonntag regeln, indem wir abstimmen, dann gibt es Gewinner und Verlierer. Alle sind etwa die mal Gewinner und alle sind etwa die mal Verlierer. Und das wird plötzlich anders. Wenn ihr nur noch abstimmen könnt, so wie die EU will, und das ist das Verständnis von der Demokratie in der EU, dann ist die Institution in unserem Land nicht mehr so, wie wir sie immer hatten. Das ist der politische Preis. Ich finde den politischen Preis sehr hoch. Und wenn dann der Ignacio Cassis in einem Interview mit mir sagt, die Demokratie ist nicht betroffen, dann ist das schlicht und einfach falsch. Es stimmt nicht. Und er weiß es. Und Befürworter wissen es auch. Aber sie tun so, als sei das nur ein wirtschaftlicher Vertrag, ohne jede politische Folgen. Wenn man es dann genau anschaut, es gibt noch viel zu sagen. Es gibt den institutionellen Teil, die 5 bestehenden bilateralen Verträge, es gibt die 3 neuen. Also das ist Gesundheit, das ist Strom das Beihilferecht gehört dort auch noch dazu. Das geht alles wahnsinnig weit. Beim Stromabkommen kann die Schweiz zum Beispiel 6 Jahre nach der Unterzeichnung nicht mehr selber bestimmen, was man macht mit den Wasserkraftreserven im Winter in den Alpen. Das ist heute unsere Versicherung, dass bei euch der Strom nicht ausgeht. Okay, ihr da, ihr habt immer noch ein schönes Atomkraftwerk. Aber Entschuldigung, die Schweiz braucht zusätzlich Wasserkraft im Winter, um im richtigen Moment das Wasser runterzulassen und Strom zu produzieren. Das müssen wir nachher Brüssel fragen, ob wir das dürfen und ob wir das auch dürfen, den Betreiber finanzieren und zu welchem Preis. Es geht so weit, da sind sogar die Linken ein bisschen, ja, hellhörig geworden, dass zum Beispiel die heutige Regelung, die garantierten Stromabnahmepreise für Solarzellen, dass die dem Beihilferecht unterstehen und möglicherweise nicht mehr gelten. Ich meine, da haben sogar die Linken gesagt, ja, also das können wir doch nicht machen. Aber alle diese Sachen, überall, wo der Staat Einfluss nimmt, das muss in Zukunft von Brüssel genehmigt werden. Jetzt als Liberaler finde ich die Eingriffe in der Regel noch nicht gut. Aber noch schlimmer ist, wenn sie dann von Brüssel gemacht werden. Dann Kohäsionsbeitrag, oder wir zahlen ja seit Jahr und Tag immer die rund 130 Millionen pro Jahr an Länder im Osten von Europa. Man sagt, wir tügen damit Kohäsion, also das Zusammenwachsen von Europa unterstützen. Wenn man die Zahlen anschaut, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Unterschiede in Europa gehen immer mehr auseinander. Und reiche Länder teilweise sinken auch ab. Deutschland wird deindustrialisiert, Frankreich liegt sowieso am Boden. Und in Osteuropa hat es zwar sehr viele gescheite und engagierte Leute, aber es hat auch sehr viel Armut und so weiter. Und einen Punkt möchte ich noch besonders erwähnen, auch wegen Simon Michel, auch weil ihr dann ja vielleicht im Sommer 27 könnt entscheiden, ob ihr ihn nochmal wählt oder nicht. Ich meine die Frage vom Ständemeer, was eine der wichtigsten Fragen wird sein, und zwar nicht aus taktischen Gründen. Ignazio Cassis hat gesagt, der Bundesrat ist gegen das Ständemeer aus taktischen Gründen. Das ist sehr ehrlich gewesen. Also das heisst ja, dass sie Schiss haben, dass sie mit dem Ständemeer eben mit diesen Verträgen auf die Nase fallen. Aber dort geht es um die politische Kultur, um den Anstand, dass man auch einem politischen Gegner, der eine andere Meinung hat, vielleicht eben zugesteht, okay, wir drücken die Verträge nicht durchdrücken mit 50,1%. Nein, wir sagen, wir haben das immer so gemacht, dass Verträge mit dieser Wichtigkeit, wo gemäß Bundesgericht, einem Leitentscheid von 2015, sogar über der Verfassung steht, Personenfreizügigkeit. Ist ja klar, wenn es über der Verfassung steht, muss es ja mindestens so abgestimmt werden wie Sachen, die man in die Verfassung hineinschreibt. Und es ist eine Frage vom politischen Anstand, von der politischen Kultur, dass man das zugesteht. Was hat Simon Michel gemacht? Letztes Jahr, 18. Oktober, Delegiertenversammlung von der FDP, gross verkündet, er sei für das Ständemeer. Und es ist genau 4 Monate gegangen, da hat er in der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat gesagt, er sei jetzt halt wieder gegen das Ständemeer. Man kann das gut finden, ich finde es einfach unanständig, das macht man nicht. Er hat das damals offenbar nur gesagt, um seine FDP-Gespänchen irgendwie in den Schmaus zu bringen. Ich will gerne Politiker, die nicht den Schmaus bringen, sondern wissen, was richtig ist und was falsch und die Linie behalten. Wenn Befürworter das durchdrücken, und es kann sein, dass sie es im Nationalrat schaffen und dass es dann keine Einigung gibt und dann gibt es auch keine Stände mehr, dann müssen wir wissen, das ist eine Kampfansage als schweizerisches System, an unsere politische Kultur, auch irgendwo durch auch an das Land. Weil das Land lebt von diesen Institutionen, von dieser Kultur, auch vom politischen Anstand, dem politischen Gegner gegenüber. Aber ich erlebe jetzt im Bund, und ich bin schon lange im Bundeshaus tätig, ich erlebe jetzt die Befürworter, wie sie jedes Detail probieren auszuloten und noch extremer zu machen, um jeden kleinsten Millimeter anzubringen für ihr Anliegen. Warum? Ich bin letztes Mal mit einem ehemaligen Staatssekretär von Zürich im letzten Zug von Zürich auf Bern gefahren und er hat mir auf der Höhe von Zollikofen, hat er mir endlich gesagt, Herr Feusi, das EU-Projekt ist einfach wichtiger als das Land. Wir geht es umgekehrt. Mir ist das Land wichtig. Merci.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch